Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit einer literarischen Reise nach Norwegen, dem Gastland der diesjährigen Frankfurter Buchmesse. Und zu Beginn mit einer bemerkenswerten Lyrikanthologie, mit der gefragt werden darf, wie Filmkunst und Dichtkunst zueinander passen. Auf den ersten Blick passen sie nicht so gut, denn während beim Film im besten Fall ein Saal voller Menschen gemeinsam in eine epische Geschichte taucht, reicht dem Gedicht ein Blatt Papier und ein Leser. Bei näherer Betrachtung eröffnen sich jedoch einige Parallelen, die den kleinen, feinen Lyrikverlag Elif veranlasst haben, eine Anthologie mit dem Titel Cinema herauszugeben. Über 60 Dichterinnen und Dichter haben ihre persönlichen Assoziationen zum Thema Kino und Film in Gedichte gegossen. Bettina Baltscheff stellt die Anthologie vor.
Misst man Filme und Gedichte an ihren Produktionsbedingungen, so liegen wahrlich Welten dazwischen. Hier eine Hundertschaft an Autoren, Technikern, Kulissenschiebern, dort ein Dichter, kaum Technik, keine Kulisse. Trotzdem haben Filme und Gedichte das gleiche Ziel. Sie wollen Bilder entstehen lassen, bedeutsame Bilder, fantastische Bilder, nachdenkliche Bilder. Doch während wir uns im Kino den Ideen von mehr oder weniger talentierten Filmemachern unterordnen müssen, sind wir bei Gedichten unsere eigenen Regisseure. Die Bilder, die beim Lesen eines Gedichts in unseren Köpfen entstehen, müssen sich niemandem unterordnen, außer den Grenzen unserer Fantasie. Da liegt es nahe, die äußeren und die inneren Bilder einmal übereinander zu legen. Nehmen wir Love Story, dieses unendlich rührselige Melodram aus dem Jahr 1970, bei dem kein Auge trocken bleibt.
Doesn't hurt, Ollie, really it doesn't. It's like falling off a cliff in slow motion, you know? Only after a while you wish you'd hit the ground already, you know?
Dem Dichter E.C.H. Koonen geht es nicht anders. Sein Gedicht »Jenny stirbt in Olivers Armen« handelt jedoch von einer emotionalen Irritation.
Keine Träne beim Tod meines Vaters. Keine über den frühen Tod meines ältesten Freundes. Schmelzbecher aber beim Sterben der Geliebten, des Helden in diesem sentimentalen Film. Über die lebendige Wirklichkeit vielleicht. Oder wirklich über die verschiedenen Geliebten.
Es ist diese unscharfe Grenze zwischen Fiktion und Wirklichkeit, die die Lyrik-Anthologie Cinema auslotet. Über 60 Dichterinnen und Dichter wurden von den Herausgebern Wolfgang Schiffer und Dinzer Kyssieter eingeladen, sich eines Films, einer Szene oder eines Kinomoments zu erinnern, die über den Abspann hinausgewirkt, die dichterische Membran zum Schwingen gebracht haben. Herausgekommen ist eine Gedichtsammlung, die sowohl formal als auch thematisch weit auseinanderläuft. Einige Autorinnen und Autoren beziehen sich auf einen ganz bestimmten Film, darunter Klassiker wie Jean-Luc Godards Außer Atem, Philipp Kaufmanns Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins oder Sidney Pollacks Jenseits von Afrika. Diesem Oscar-prämierten Werk aus dem Jahr 1985 mit Meryl Streep und Robert Redford hat sich Nora Gomringer gewidmet. Sie berichtet von einer Reise nach Kenia. Die Orte, an denen das Epos nach dem Leben der Schriftstellerin Karen Blixen gedreht wurden, sind dort längst zu Pilgerstätten für Touristen geworden.
Now take back the soul of Dennis George Finch Hutton, whom you have shared with us. He brought us joy, and we loved him well.
Das Gedicht über die Inszenierung des Moments, in dem Baronin Blixen vom Tod Dennis Finch Hattons erfährt, umkreist dabei im Grunde eine einzige Frage. Wie kann es sein, dass wir uns immer noch und immer wieder von diesem Afrika-Kitsch rühren lassen? Die letzten Zeilen des Gedichts lauten:
Es kommt ihr Ex-Mann, der Baron, ihr mitzuteilen, dass diese Maschine abgestürzt ist. Das Gesicht der Schauspielerin Streep bildet, im Rahmen der Kamera und später auf der Leinwand, ein ihr fremdes, aber angenommenes Leiden ab. Es tut dies in vollkommener Weise. Der Moment ist eine Kolonialisierung des Blicks.
Während Nora Gomringer groß denkt und gesellschaftliche Fragen ins Spiel bringt, bleiben andere, intimere Beiträge ganz nah beim Akt des Sehens. So fragt Axel Kutsch im Gedicht über das Schauen, was genau mit uns passiert, wenn wir scheinbar selbstvergessen anderen Menschen beim Leben zusehen. Auch hier ist der Ausgangspunkt ein Filmklassiker, genauer der legendäre Abschied zweier Liebender.
I've got a job to do, too. Where I'm going, you can't follow. What I've got to do, you can't be any part of. Ilse, I'm no good at being noble, but it doesn't take much to see that the problems of three little people don't amount to a hill of beans in this crazy world. Someday you'll understand that.
Meine Augen schauen Casablanca. Casablanca schaut mir in die Augen.
He's looking at you, kid.
Ein Film läuft ab, und ich schaue, wie er mir in die Augen schaut. Ich schaue einen Film, in dem sie ihm in die Augen schaut. Während der Film, in dem sie sich in die Augen schauen, mir in die Augen. Gleich startet das Flugzeug. Schaut nur. Es schaut.
Doch es sind nicht nur allseits bekannte Filmszenen, die in dieser Anthologie aufgerufen werden. Der Titel Cinema lässt sich weit fassen und der Raum für Assoziationen ist entsprechend groß. Martin Pinker etwa steuert Gedichte bei, die mit Dirty Diaries, Five Shorts for Feminist Porn überschrieben sind, inspiriert von den feministischen Pornos der schwedischen Filmemacherin Mia Engberg. Uljana Wolf deutet in Subsisters englische Untertitel von Filmsequenzen mit Marlene Dietrich und Lauren Bacall. Sie will wissen, welcher Wahrheit wir auf der Spur sind, wenn wir beim Filmschauen eine Sprache hören und eine andere lesen. Und Hung-Min Krämer fängt in Der Film in ein paar Zeilen den Niedergang einer ganzen Kulturtechnik ein.
Das alte Kino in der Stadt, ausgeleierte Klappscharniere, muffiger Samt. Der verschollene Jesuit in Japan. Jetzt hat jede Großstadt 5 verwaiste Kinosäle und weiter raus ein Cineplex oder ein Cinemax mit ordentlichen Parkplätzen. Und dann 3D durch den Canyon eines Planeten, der nicht die Erde ist.
Dass das Nachdenken über Film bei so manchem Dichter und wahrscheinlich auch bei so manchem Leser nostalgische Gefühle auslöst, verwundert nicht. Erinnerungen an Nachmittagsfilme, an Spätfilme, an Technicolor oder an die letzte Reihe im Vorstadtkino erzählen von einer verschwundenen Welt. Eine Welt, die einige jüngere Dichterinnen und Dichter wohl nur noch vom Hörensagen kennen, weshalb sie sich gleich neueren Formaten widmen. Serienhits wie True Detective, Mad Men oder Monk. Doch genau hier zeigt sich auch der Geburtsfehler dieser Anthologie. Die sicher gut gemeinte Offenheit für alle denkbaren Themen und Formen führt zu einer gewissen Beliebigkeit, die durch eine nicht erkennbare Sortierung noch verstärkt wird. So ist es einfach nur schade, dass beispielsweise zwischen Clara Hurkowas von Walt Disneys Cinderella inspirierten Gedicht und Friedel Weise Neis in Walt Disneys Welt ganze 15 Seiten liegen. Vielleicht hätten sich die beiden Gedichte ja etwas zu sagen gehabt. Denn dass die Lyrikerinnen und Lyriker sprechende Gedichte zu Papier gebracht haben, steht außer Zweifel. Wobei, auch das sei bemerkt, die Sprachen der Gedichte so divers sind wie ihre Verfasser. Nicht alles erschließt sich beim ersten Lesen, manches bleibt rätselhaft, anderes ist so eingängig wie ein gut gemachter Blockbuster.
Let me tell you a story. It's about a girl. She does something unforgivable.
So schreibt Safak Saricicek über den Science-Fiction-Film Another Earth aus dem Jahr 2011, in dem eine zweite Erde auftaucht. Eine junge Frau hofft, dort von einer Schuld erlöst zu werden.
This is Dr. Joan Talis, the United States planet Earth. Do you read me? Is anyone out there?
Mit den letzten Zeilen des Gedichts »Kleine Melancholie-Lyrik« nach Mike Callhills Low-Budget-Film »Another Earth« überschreitet Safak Saricicek einmal mehr die Grenze zwischen Fiktion und Wirklichkeit.
An anderen Tagen aber anstiftende Filme, nach denen du sicher irgendwann deine Jacke überziehst und das Taxi nimmst nach Casablanca, Key Largo, nach Oslo am 31. August, nach West, Worlds, vielleicht jedoch bloß ins Nachbarviertel, denn dein eigener Film beginnt dort.
Cinema, die Lyrikanthologie mit schönen cineastischen Illustrationen von Stefan Heuer, ist ein etwas wildes, etwas ungeordnetes Gewächs. Doch wer Filme liebt, wird sich gern in dieses vielstimmige Kompendium vertiefen.
Bettina Baltscheff über die Lyrikanthologie Cinema, erschienen im Elif Verlag Nettetal, 200 Seiten, 20 Euro. Die Frankfurter Buchmesse beginnt am 16. Oktober und die Vorbereitungen finden längst statt. Allein die Organisation des Gastlandauftritts ist mit enormem Organisationsaufwand verbunden. Der zieht sich sogar über mehrere Jahre. Seit 1988 gibt es in jedem Jahr einen anderen Länderschwerpunkt auf der Frankfurter, aber auch auf der Leipziger Buchmesse. Das Gastland oder die Gastregion gestalten in Frankfurt jeweils einen eigenen Pavillon, um die Geschichte, Kultur und Literatur ihres Landes zu präsentieren. Doch wie nachhaltig kann die Literatur eines Landes durch einen solchen Gastlandauftritt gefördert werden? Und wovon hängt der Erfolg eines Auftritts ab? Miriam C. ist diesen Fragen nachgegangen und hat in Norwegen mit Beteiligten gesprochen.
Dem Ehrengast der Frankfurter Buchmesse kommt jedes Jahr eine besondere Aufmerksamkeit zu. Rund um die weltweit wichtigste Handelsschau der Branche finden Lesungen, Theateraufführungen, Konzerte und Ausstellungen mit einem jährlich wechselnden Länderschwerpunkt statt. Und auch im Herbstprogramm der deutschsprachigen Verlage tauchen ungewöhnlich viele Titel aus dem Gastland oder der Gastregion auf. Im vergangenen Jahr war Georgien Ehrengast. Im kommenden wird es Kanada sein und 2023, auch das steht bereits fest, hat die italienische Literatur ihren großen Auftritt. In diesem Jahr gebührt Norwegen die Ehre. Die Vor- und Nachbereitungen für einen solchen Auftritt ziehen sich dabei über mehrere Jahre, erklärt Jürgen Boos, Direktor der Frankfurter Buchmesse.
Uns ist immer sehr wichtig, dass man einen Gastlandauftritt nicht als Event versteht, sondern als Projekt. Das heißt, im Vorfeld arbeiten wir schon 3 Jahre auf den Auftritt hin. Und die Übersetzungsförderung ist der wichtigste Bestandteil davon. Und das erste Kriterium ist tatsächlich, wie viele Bücher werden ins Deutsche übersetzt in diesem Zeitraum? Wie viele Lizenzen werden verkauft? Und wir verfolgen das dann auch immer in den Jahren danach. Das heißt, das Ganze dauert in der Regel 7 bis 8 Jahre.
Jedes Jahr soll eine andere Nationalliteratur nachhaltig sichtbarer und erfolgreicher werden. Wie gut das allerdings gelingt, hängt in großem Maß vom Gastland selbst ab. Die Frankfurter Buchmesse stellt zwar ihre Infrastruktur zur Verfügung, die Organisation und die Finanzierung des Auftritts liegen allerdings in der Verantwortung des Ehrengasts.
Na, erstmal ist ein großes finanzielles Engagement. In der Regel sind es zwischen 25 Millionen Euro, die investiert werden. Über einen Zeitraum von 3 bis 4 Jahren.
Einen Zusammenhang zwischen Budget und Erfolg eines Gastlandauftritts sieht Buchmessendirektor Jürgen Boos allerdings nicht und verweist auf Island, den Ehrengast von 2011.
Naja, wir hatten das Beispiel Island. Island hatte als ein Land mit etwas über 300.000 Einwohnern hatten 3 Millionen Euro Budget für den Gesamtauftritt über mehrere Jahre hingesehen. Und durch die Wirtschaftskrise haben die Hälfte des Budgets verloren. Und plötzlich hat jeder über Island gesprochen und jeder ist nach Island gereist, obwohl das Budget halt gar keinen Vergleich hatte zum Budget von China.
Hatten beim ohnehin umstrittenen Gastlandauftritt der Volksrepublik China 2009 politische Auseinandersetzungen den Kulturaustausch erschwert, zeigt sich anhand des Ehrengasts aus dem letzten Jahr, wie wichtig nicht nur politische, sondern auch organisatorische Kontinuität ist. Für Georgien hatte das Georgian National Book Center den Gastlandauftritt koordiniert. Erst 2014 war es vom georgischen Kultusministerium gegründet worden, auch anlässlich der Kooperation mit Frankfurt, die eine solche unabhängige Institution voraussetzt. Nun, nur ein Jahr später, soll das Georgian National Book Center bereits organisatorisch aufgelöst und mit dem Schriftstellerhaus in Tiflis zu einer nationalen Literaturstiftung zusammengelegt werden. Mit welchen Konsequenzen das verbunden sein wird, ob mit Budgetkürzungen oder personellen Umbesetzungen, weiß bislang nicht einmal die Direktorin des Centers, Medea Metreveli. Sie bedauert aber die Entscheidung des Ministeriums und fürchtet um die Nachhaltigkeit ihrer Arbeit. Damit ist sie nicht allein. Mit einem offenen Brief an den georgischen Minister für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Sport protestierten auch die Kurt-Wolf-Stiftung und Vertreter namhafter deutscher Verlage von Hansa bis Suhrkamp gegen die drohende Auflösung des Georgian National Book Centers. Unwahrscheinlich ist, dass dem diesjährigen Gastland Ähnliches blüht. Im Gegensatz zu Georgien gibt es in Norwegen seit über 40 Jahren eine Organisation zur Förderung der eigenen Literatur im Ausland. Sie heißt Norwegian Literature Abroad, kurz NORLA. Direktorin Margit Walsö erklärt,
die Gründung ging 1978 auf eine Initiative der Buchindustrie zurück. Man beschloss, dass es an der Zeit sei, die norwegische Literatur verstärkt auch international zu präsentieren. Deshalb wurde NORLA aufgebaut. Zunächst nur von einer Person, Kristin Brüdevoll, der Gründerin.
The founding lady, so to speak.
Während einige Gastländer gerade durch ihre Andersartigkeit bestechen, ist die norwegische Kultur seit Jahrhunderten mit der deutschen verbunden. Edvard Grieg studierte in Leipzig und Edvard Munch lebte um die Jahrhundertwende in Berlin. Nach der deutschen Besatzung während des Zweiten Weltkriegs entwickelten sich bald wieder enge wirtschaftliche und politische Beziehungen. Und für die jüngste gemeinsame Literaturgeschichte beider Länder legte Jostein Gaarder in den 1990er Jahren den Grundstein. Sophies Welt verkaufte sich in Deutschland über 2 Millionen Mal und war das erste Jugendbuch, das in Deutschland je auf einer Bestsellerliste stand. Doch nicht nur in Deutschland ist norwegische Literatur erfolgreich. Sie hat 3 Literatur-Nobelpreisträger hervorgebracht und gehört zu den 17 meist übersetzten Sprachen der Welt. Karl-Uwe Knausgård, Jo Nesbø und Maja Lunde sind internationale Literaturstars. Nach Meinung von NORLA-Direktorin Margit Walsö ist die norwegische Literatur aber nicht erfolgreich, weil sie sich an den internationalen Markt angepasst hat. Im Gegenteil.
Bücher, die in vielen Ländern erfolgreich sind, müssen natürlich bestimmte universelle Qualitäten haben. Gleichzeitig hat internationale Literatur aber oft auch eine Handlung, die einen starken lokalen Bezug hat und zum Beispiel aus verschiedenen Teilen Norwegens stammt.
Für den Erfolg eines Gastlandauftritts müssen also mehrere Dinge zusammenkommen. Stabile politische Strukturen, ein nachhaltiges organisatorisches und finanzielles Engagement des Gastlandes und eine Literatur, die noch nicht zu bekannt ist, die noch einen Hauch von Exotik versprüht, aber trotzdem international anschlussfähig ist. Diese internationale Anschlussfähigkeit definiert dabei vor allem der westlich-europäische Kulturkreis. Auch wenn Buchmessendirektor Jürgen Boos betont, dass sein Team von der Frankfurter Buchmesse einem eigenen Kriterienkatalog bei der Gastlandauswahl folgt.
Wenn wir ein kleines Land haben, dann wird das nächste sicher ein großes Land. Wenn wir in Europa sind, dann werden wir dann nach Afrika oder Asien gehen im nächsten Jahr. Also wir haben auch Wünsche, was wir gerne machen würden. Also ich würde auch gerne Länder jetzt zum Beispiel machen, an die man nicht sofort mit Literatur denkt. Wir sprechen im Moment mit den Philippinen zum Beispiel. Oder wir sprechen mit Vietnam. Also das ist eine ganz, ganz wilde Liste. Und es ist tatsächlich ein richtiger Wettkampf um die Ausstellung in Frankfurt.
Bis 2023 liest sich die Liste der Frankfurter Ehrengäste jedoch überaus westlich. Asiatische oder afrikanische Länder tauchen kaum auf. Oder anders formuliert, die Liste möglicher Buchmessengastländer ist doch lang. Im Rahmen des diesjährigen Gastlandauftritts wird übrigens Mette Marit, Kronprinzessin von Norwegen, mit einem Literaturzug durch Deutschland fahren. Ein wenig Eventcharakter bekommt das Ganze also doch. Auch wenn man Thomas Espedal, Dag Solstad und Linn Ullmann natürlich nur nachhaltig begeisterte Leserinnen und Leser wünschen kann.
Miriam C. über die norwegische Literaturszene im Allgemeinen und den Gastlandauftritt im Besonderen. Die im Beitrag angekündigte Zusammenlegung des Georgia National Book Center und des Literaturhauses Tiflis zu einer nationalen Literaturstiftung ist mittlerweile vollzogen worden. Beide früheren Leiterinnen haben die Institution daraufhin verlassen. Zuletzt hatte auch der georgische Pen-Club an den georgischen Premierminister Mamuka Bakhtadze appelliert, die hektische und ihrer Meinung nach undurchdachte Entscheidung zurückzunehmen, allerdings ohne Erfolg. Und nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier im Programm weiter mit Forschung aktuell und mit beschützenden Insekten, mit Ameisen, die einen Baum in Kenia gegen hungrige Elefanten verteidigen. Mehr weiß gleich Michael Bödecker, und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.